Vor einem Jahr war RB Leipzig noch so ein Club ohne Richtung, voller Zweifel, voller Aktionismus vielleicht auch, aber vor allem ohne eines, ohne Europa. Aber jetzt ist RB zurück in der Champions League mit einem Trainer, der Ruhe reingebracht hat, mit einer Mannschaft, die plötzlich wieder wie eine Mannschaft wirkt. RB hat sich offenbar daran erinnert, was diesen Club ursprünglich mal stark gemacht hat. Die Frage ist eben nur, vergisst RB das vielleicht jetzt sofort wieder?
Fieberpitch. Der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und Ulrich Krömer von RB Live. Hallo Uli.
Ja, hi, danke für die Einladung.
Schön, dass du die Zeit nimmst, ein bisschen mit mir über RB Leipzig zu sprechen. Vor einem Jahr, ich hatte es eben gesagt, lag der Club ja ziemlich am Boden. Kein Europa, viel Unruhe, viele Zweifel auch. Jetzt ist man zurück in der Champions League. Nach dem St. Pauli-Spiel wurde sehr ausgiebig gefeiert. Oliver Minzlaff soll ja sogar eine Sonderprämie ausgelobt haben. Und jetzt ist ja sogar noch ein neuer Punkterekord für RB möglich in der Bundesliga. Wie hat RB diesen Umschwung innerhalb von 12 Monaten geschafft?
Ja, es war ganz interessant, das zu beobachten. Du hast es ja richtig gesagt. Also noch vor einem Jahr im Sommer, im Frühjahr, hatte man das Gefühl, der ganze Club liegt in Trümmern und jetzt müsse alles hinterfragt werden. Und das haben die auch tatsächlich gemacht und haben da so ein paar ganz interessante oder sagen wir mal so wieder neue Leitlinien, neue alte Leitplanken, kann man eigentlich sagen, wieder eingezogen. Nämlich weg von diesen 40, 50 Millionen Euro Transfers. Das war ja damals so der Gedanke, man wollte den Anschluss zu Bayern München herstellen, indem man eben Stars holt, Openda, Xavi Simmons, um mehr Geld auszugeben und teure Transfers zu tätigen. Und davon haben sie sich wieder verabschiedet. Im vergangenen Sommer haben diese Stars, die auch Unruhe in die Kabine gebracht haben, übergroße Egos, das wurde dann immer deutlicher. Das haben wir auch gemerkt als Journalisten, als die Spieler dann da waren und es schlecht lief. Und dann wurde es aber im Sommer dann halt auch nochmal deutlicher, als der eine oder andere das dann eben auch gesagt hat. Und dann hat Ole Werner da als Trainer, der im Prinzip nur eine B- oder C-Wahl war, ne? So ehrlich muss man ja sein, da waren ja andere wie Fabregas, waren ja ganz vorn. Und Ole Werner hat eigentlich hier jeden überrascht und dann schlug ihm ja auch viel Skepsis entgegen. Mhm. Und er hat das aber mit einer unglaublichen Ruhe, Klarheit, einer neuen Kabinenkultur geschafft, da so einen ganz anderen Arbeitsethos reinzubringen und hat eben Spieler, die vorher unsicher wirkten, die vorher kein Standing hatten, wie Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald, hat er zu neuen Säulen des Teams erhoben, sozusagen durch auch seine Art. Und dann hat sich das gefestigt, dazu neuer Spielstil. Ne? Kloppo hat ja für alle Red Bull-Clubs ein neues Spielsystem, einen neuen Leitfaden so reingebracht, dass alle möglichst im 4-3-3 mit zwei Flügelstürmern agieren sollen. Und das wird jetzt auch in der Jugend bei RB durchgezogen. Vorher hat man ja eher so dieses klassische 4-2-2-2. Marco Rose hat auch immer mal mit einer Dreier- und Fünferkette gespielt. Das war dann teilweise sehr statisch, sehr defensiv. Und so, also mit diesem neuen Schwung, mit diesen Puzzleteilen ist das gelungen, dann sich aus dieser Krise wieder rauszumanövrieren, ohne dann jetzt in dem Falle die ganz großen Stars verpflichtet zu haben im Sommer, zumindest auf den ersten Blick. Dann ist natürlich einer wie Jan Diomandé dann durch die Decke gegangen. Ne? Aber das war ja so kaum absehbar.
Ja, aber das ist ja dann auch vielleicht wieder diese RB-DNA, eben diese Entwicklung, statt fertige Spieler dann eben zu kaufen und darauf zu bauen, dass eben ein Trainer wie Ole Werner dann diese Spieler auch besser macht und daran führt. Das hat Marcel Schäfer, der Geschäftsführer Sport, ja auch gesagt. Werner, wesentlicher Bestandteil dieser Erfolgsgeschichte. Er hat ja sogar jetzt schon eine Vertragsverlängerung in Aussicht gestellt, obwohl ja dann doch auch immer mal wieder ja diese Unzufriedenheit vielleicht mit gewissen Entwicklungen dann kursierten oder auch Gedanken, vielleicht sich auch sogar auf der Trainerposition nochmal zu verändern. Das ist damit wahrscheinlich jetzt endgültig vom Tisch?
Das ist vom Tisch. Das hat ja Marcel Schäfer relativ klar gesagt, dass man sich mit Ole Werner hinsetzt. Das steht und fällt halt mit der Champions League-Qualifikation. Wenn die Mannschaft das jetzt noch vergeigt hätte, dann wäre es, glaube ich, auch schwer gewesen, jetzt über eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Ole Werner und seinem Team zu sprechen. Jetzt haben sie es geschafft. Einen Spieltag vor Schluss war ja ein Spiel mit Hängen und Würgen. Jetzt das letzte, aber das war so ein besonderes Spiel. Aber davor, muss man auch sagen, hat Werner inhaltlich einfach ein super Job gemacht. Ne? Das ist kein schillernder Typ. Das ist jetzt keiner, der irgendwie alle zwei Tage irgendwie auf der Titelseite der Bild-Zeitung steht. Aber der hat, was seinen Trainerjob angeht, hat er einen richtig guten, habe ich ja gerade schon gesagt, einen klaren Job gemacht. Und deswegen, ja, diese Namen, die da zwischendurch mal reingerufen wurde, das wurde ja so via Sportbild lanciert, dass man dann auf einmal, war dann wieder von Oliver Glasner die Rede, von Fabregas, auch von Xabi Alonso. Ne? Das ist, ich habe das in einem Kommentar so als so eine Red Bull-Hybris bezeichnet, dass sobald man halt wieder da ist, dass man dann direkt wieder so in diesen ganz großen Kategorien denkt. Aber ja, Vorsicht davor, ne? Denn gerade das hat den Club ja jetzt stark gemacht, dass man wieder diese Einfachheit hat, diese Klarheit von Werner und dem Team. Also insofern absolut richtige Entscheidung aus meiner Sicht, jetzt mit Werner zu verlängern. Und jetzt muss er halt zeigen, dass auch er, der ist ja immer noch sehr jung, ne? Ist immer gerade 38 Jahre alt geworden. Jetzt muss er zeigen, dass er halt den nächsten Schritt Champions League kann und auch Top-Fußball spielen lassen kann.
Und dazu müsste der ganze Club sich dann ja vor allen Dingen jetzt erstmal wieder auf Stabilisierung konzentrieren. Du hast es da mit dem Begriff Hybris ja schon angesprochen. Das war so das Problem der letzten Jahre bei RB, ne? Dass man immer nur Wachstum, Wachstum, Wachstum als Ziel ausgegeben hatte, weil man eben natürlich auch Erfolge hatte, wie den Pokalsieg zum Beispiel, dass man dann einfach vielleicht zu viel wollte, schneller ein fertiger Top-Club sein wollte, als es der Kader und vielleicht auch die Umgebung alles in allem dann hergegeben hätte. Die Minzler-Forderung nach der Meisterschaft in dem Jahr, wo es dann relativ bergab geht, war ja sehr symptomatisch.
Ja, ja, genau. Also es war in vielen Positionen mangelnde Kontinuität, wenig Konstanz drin und dann eben immer so dieses Streben, das ist ja so Red Bull immanent, ne? Die wollen ja nirgendwo im Mittelfeld schwimmen, sondern die wollen immer an der Spitze sein, egal wo die jetzt investieren. Und insofern ist das natürlich auch nachvollziehbar, dass man da, das ist jetzt ja der Aufsichtsratschef und Red Bull CEO, dass der von außen da auch einen gewissen Druck macht. Das ist okay, aber es muss halt trotzdem weiter organisch wachsen und das war dann, deswegen war vielleicht auch dieser Crash im letzten Frühjahr, Sommer mal nötig, um sich dann wieder zu vergewissern, was hat uns eigentlich stark gemacht, wie sind diese Spieler, wie ist überhaupt dieser Verein hier groß geworden in den letzten 10 Jahren und deswegen finde ich es jetzt die richtige Strategie zu sagen, wir machen keine 40, 50 Millionen Euro Transfer, sondern wir sind halt so in diesem Segment 20 bis 25 und gucken da eher, dass so jemand wie so ein Diomandé, dass der dann halt auch mal noch ein Jahr länger da bleibt. Ne? Das war ja dann in der Vergangenheit, waren ja einige Spieler dank der Ausstiegsklauseln wie Szoboszlai, wie Gvardiol etc., die waren dann ja sehr, sehr schnell auch wieder weg. Ne? Und insofern ist es jetzt eher so der Gedanke, ein Spieler, der sich eben, sagen wir mal, von dem Marktwert von 2025 jetzt auf bis zu 100 Millionen steigert, dass man den eben dann auch, dass man jetzt sozusagen die Kraft hat, den auch zu halten und dann vielleicht eher dadurch mal in Richtung weitere Titel und weiteres Wachstum schielt. Ne? Also nichts gegen Wachstum, ist der Club will ja auch wirtschaftlich wachsen, ne? Setzt da alle Hebel in Bewegung und eben auch sportlich, aber es muss trotzdem halt gesund und organisch passieren und mit Kontinuität.
Und hier kommt kurz Werbung.
Natürlich geht Rekordmeister Bayern München am 23. Mai als Favorit in das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart. Kein Verein hat den DFB-Pokal häufiger gewonnen. Aber der VfB Stuttgart ist Titelverteidiger und weiß, was im Berliner Olympiastadion zu tun ist. Mit der Unterstützung von Tausenden von Schwaben wird das ein hochdramatisches Spiel unter Flutlicht werden. Wir wissen ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Bei Bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, bietet sich die beste Gelegenheit für eine Prognose an. Noch sagt die Quote mit 1,37 einen Bayern-Sieg voraus. Darum lohnt sich der Blick auf andere Optionen. Für ein Unentschieden nach 90 Minuten steht die Quote bei 5,0, für einen Sieg des VfB Stuttgart sogar bei 6,5. Ich selbst lege mich fest und tippe ein 2:2 nach der regulären Spielzeit. Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Und das ist natürlich dann ganz wichtig, denn wenn man jetzt mal auf die Tabelle guckt, Platz 3 in der Liga, Rückkehr in die Champions League, ein Spieltag vor Schluss oder vor Ende der Saison, dann schon eingetütet, was ja auch durchaus eine Leistung ist. Und sogar diesen möglichen Vereins-Bundesliga-Rekord dann vor Augen. Ein Sieg gegen Freiburg am letzten Spieltag könnte die Mannschaft dann auf 68 Punkte bringen. Das wäre Rekord. So viele Punkte hat RB noch nie geholt in der Bundesliga. Geschichte in den letzten 10 Jahren, nur in der Debütsaison 67. Also das war so ein Ziel, wo man dann ja auch immer hinterhergelaufen ist. Aber bei allem Jubel muss man ja auch sagen, so ganz fertig ist die Mannschaft ja auch noch nicht. Also da ist noch Luft nach oben, da ist noch Potenzial auch für Wachstum da. Nicht schnell, sondern eben, wie du es gesagt hast, mittelfristig.
Auf jeden Fall. Also es gibt genügend auch fußballerisch, auch wenn man die einzelnen Kaderpositionen sich anschaut, da gibt es noch genügend Potenzial. Jetzt, wenn man alleine mal guckt, zum Beispiel, großer Punkt, die Topspielbilanz von Ole Werner und dem Team ist in der Saison schlecht. Ne? Sie haben 2 gute Spiele gegen Borussia Dortmund gemacht, beide endeten unentschieden, da wäre jeweils auch ein Sieg drin gewesen. Das waren gute Spiele und der Rest war relativ dürftig, ne? Gerade gegen die Bayern, gegen Leverkusen überhaupt nichts geholt und jeweils auch absolut chancenlos gewesen, beziehungsweise im ersten Spiel gegen Leverkusen war es jetzt kein ganz chanceloses Spiel, aber trotzdem sind da letztendlich viel zu wenige Punkte rausgekommen. Auch gegen Stuttgart nicht so gut ausgesehen. Ne? Und ja, also das ist ein Punkt, wo Ole Werner auch zeigen muss, dass er sein Fußball, der ja absolut konstant gegen so den Mittelbau, gegen die unterklassigen Teams sehr gut funktioniert hat, dass der eben auch dann gegen Top-Teams funktioniert. Ja, und Kaderpositionen, das ist ja ständig im Wandel. Da hat jetzt RB auch schon ganz gute Arbeit geleistet, ne, in dem einige Transfers schon feststehen. Rocco Reitz zum Beispiel, Gruda will man holen, dann haben wir Abdul Kone, Verteidiger, der langfristig mal Willi Orban ersetzen soll aus der französischen zweiten Liga gerade. Also sind schon ein paar ganz gute Verstärkungen jetzt unter Dach und Fach. Und ich würde mal sagen, zum Beispiel Mittelstürmerposition ist auch so ein Punkt, ne, wo andere Mannschaften wie beispielsweise Leverkusen mit Schick sind die anders besetzt. Ne? RB hat Romelu, der hat auch in Teilen eine ganz vernünftige Saison gespielt, war aber so gerade in der zweiten Saisonhälfte auch noch zu wenig. Harder hinten dran, er hat nie so richtig gezündet. Also da braucht es entweder Entwicklungssprünge oder man muss auch auf der Position zum Beispiel nochmal was tun. Ne, da gibt es also gibt's genügend Baustellen, auch defensive Anfälligkeit, Restfeldverteidigung hat man immer wieder gesehen. Unnötige Zitterpartien in den letzten 10 Minuten, auch jetzt gegen St. Pauli zum Beispiel wieder, ne, da ist auf einmal ist der Anschluss dann geschossen worden, dann hat St. Pauli sogar nochmal einen Abschluss. Also wenn es ganz blöd läuft, ist in der 94. Minute dieser ganze Champions-League-Trubel dahin, weil dann hätte RB noch Punkte holen müssen in Freiburg. Ne, das wollte man ja auf jeden Fall verhindern. Jetzt kann man Punkte holen, du hast es gesagt, Punkte-Rekord ist möglich. Und das ist ja schon ganz cool, wenn Ole Werner das schaffen würde, dann besser abzuschneiden als Teams von Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann etc. Ne, in der Vergangenheit.
Sagt das mehr über die Mannschaft von RB Leipzig oder vielleicht auch über die Schwäche der Bundesliga?
Ja, also RB hat, wie du gesagt hast, noch keinen fertigen Fußball gespielt. Ne? Es gab genügend, Ole Werner hatte selber gesagt, auch genügend Punkte in der Saison, wo das hätte kippen können. Sie haben sich dann, immer wieder aufgrund dieser mannschaftlichen Geschlossenheit, des starken Team Spirits, haben sie dann immer wieder gut die Kurve bekommen. Und ich denke, Ja, was das Niveau der Bundesliga angeht, ich denke, in dieser Saison, so eng wie es da oben ist, das ist, ist ja schon, finde ich, auch ein recht hochklassiger, enger Kampf da oben, ne? Um die Champions League-Plätze. Also weiß ich jetzt nicht, ob das eine Niveaufrage der Liga ist. Ich würde es mir jetzt mal eher auf RB projizieren und sagen, dass das, was das Gesamtpaket angeht, der Mannschaft, individuelle Klasse, Team Spirit und Trainer, Ruhe im Club, würde ich mal sagen, ist das eher der Schlüssel, dass sie das jetzt schaffen können in dieser 10-jährigen RB-Historie.
Also Champions League-Qualifikation wieder eingetütet, aber noch nicht wirklich Champions League-reif, aber gutes Bundesliga-Team, aber noch kein echtes Top-Team.
Richtig, also da muss jetzt schon nochmal sozusagen die Champions League-Reife muss RB nachweisen. Ne? Das haben wir zum Beispiel in dem Spiel in Leverkusen, ich war da in Leverkusen, da habe ich gedacht, so, also Leverkusen hat ja eine sehr inkonstante Saison gespielt. Ne? Die haben mal tolle Auftritte gehabt, dann wieder schlechte. Da war es aber ein richtig toller Auftritt. Und das war für meine Begriffe, war das eine Champions League-reife Leistung, die Leverkusen in diesem Spiel gegen RB abgeliefert hat. Und da war RB Leipzig in dem Spiel ziemlich überfordert, ne? Und da haben sich Lücken aufgetan, RB hat sich rauslocken lassen, der Matchplan ist nicht so richtig aufgegangen. Das sind so Spiele, ne, die auf diesem Niveau wird RB dann abgeprüft werden nächste Saison. Und dann muss das deutlich besser laufen in den Top-Spielen, als es jetzt geklappt hat. Zumal ja dann auch, jetzt hat man ja eine ganze Saison gehabt zum Trainieren. Das war ja auch so ein Aufatmen, weil das hat ja RB Leipzig bis auf die allererste Saison nie wieder gehabt, dass man mal so eine Saison hatte mit ausgeruhten Trainingswochen. Und das ist ja so unheimlich viel wert. Das war auch nötig, um diesen Umbruch mit dieser neuen Mannschaft zu schaffen. Jetzt ist die Trainingszeit deutlich begrenzter. Auch das wird interessant, ne? wie Ole Werner und das Team, wie die so eine Dreifachbelastung wegstecken, weil das hat Werner zum Beispiel noch nie erfahren, ne? Selbst als Trainer. Ich meine, es gibt unglaublich viel Input von Red Bull Global Soccer, von Jürgen Klopps Team, im Club selber bei RB, die natürlich alle ihn und das Team darauf vorbereiten werden, was Fitness angeht, was Trainingsinhalte angeht, aber trotzdem muss er es dann erst mal selbst umsetzen, ne? Und das Training steuern, sowohl konditionell als auch mental, diese Dreifachbelastung natürlich irgendwie auch, also auch positiv, ne? Es ist ja auch eine positive Dreifachforderung, so der Anforderung, das ist ja auch was Tolles, ne? Aber in der Vergangenheit hat man schon gesehen, unter Hasenhüttl, unter Rose, das kann ganz schön schlauchen. Wenn es vielleicht mal ein bisschen zäher läuft, ne? Wenn man irgendwie gewinnt, dann trägt das ja von Mittwoch zu Samstag.
Ja, aber wenn es eben in die andere Richtung geht, dann ist das natürlich auch für den Kopf unheimlich belastend. Und da tut natürlich Erfahrung schon deutlich gut, sowohl auf der Trainerposition als natürlich auch im Feld. Und da kommen wir mal zu Willi Orban, der älteste Feldspieler, aber immer noch einer der wichtigsten gerade in diesem Kader, oder?
Ja, ist ein Phänomen. Ne? Es war ja schon vor der Saison war ja zu lesen, was passiert ist mit den alten Helden. Ne? Da sind ja natürlich auch einige wie Kevin Campbell, obwohl das bei ihm jetzt eher so unfreiwillig und private Gründe hatte. Ne? Aber es sind ja einige auch jetzt gegangen, war auch nötig, ne? diesen Umbruch zu machen. Und auch Willi Orban stand vor der Saison auf der Kippe. So nach dem Motto, wenn er irgendwie einen anderen Verein gefunden hätte, hätte er auch gehen dürfen. Ja. So, aber ist er jetzt der Feldspieler mit den meisten Minuten, hat unglaublich solide, konstante Leistungen abgeliefert, hat RB jetzt auch noch mal in die Champions League geschossen, sozusagen mit seinem Kopfball. Und ist einfach ein Phänomen, der Typ. Ne? Hat er, ich finde, auch inzwischen so eine Ruhe, so eine Coolness am Ball. Es gab mal so eine Phase, wo man gesagt hat, Orban ist zu langsam. Das war gerade unter Nagelsmann. Dann saß er damals auf der Bank, da war Upamecano da, Konaté. Hat er riesen Konkurrenz gehabt, aber er hat sich immer wieder durchgesetzt über all die Jahre und jetzt also ein super konstantes Niveau abgeliefert. Also für meine Begriffe, der ist topfit. Für meine Begriffe kann der auch noch 2 Jahre auf der Position spielen. Mal gucken, wie der junge Franzose Kone, wie der sich jetzt also präsentiert und wie schnell dann tatsächlich mal so ein Wachwechsel passiert. Aber also gerade ist Orban auch mit seiner Mentalität, mit seiner Klasse, Ruhe in der Viererkette da hinten unersetzbar.
Ja, weil ja auch gerade eine Mannschaft, die eben auf die Entwicklung von jungen Spielern setzt, einfach solche erfahrenen Kräfte braucht, die abfärben können, die Orientierung geben, eben dann auch in solchen Situationen. Und der hat ja Champions League und alles schon gespielt. Also der kann die Mannschaft dann ja auch führen. Der kann so eine Achse, die sich da ja dann auch entwickeln muss, dann auch entsprechend tragen.
Ja, ist eher ein leiser Spieler, auch in der Kabine. Ja. Das ist jetzt keiner, der die ganz großen Reden schwingt und jeden irgendwie in den Arm nimmt, aber er ist schon immer da. Er kann auch mal eine klare Ansage machen. Und Achse ist ein gutes Stichwort. Ne? Natürlich muss diese Achse auch irgendwann so verjüngt werden, dass die halt auch über weitere Jahre trägt, weil Willi Orban wird jetzt keine weiteren 10 Jahre für RB Leipzig spielen können. Mhm. Aber es ist auf alle Fälle, jetzt ist er noch ein ganz wichtiger Bestandteil und dann perspektivisch soll ja die Achse nach vorn einfach auch ein bisschen jünger werden und das macht RB ja auch gerade ganz clever mit jungen deutschen potenziellen A-Nationalspielern, ne? Wie eben Reitz, wie Uedraogo, Gruda, ne? Das soll ja so eine neue Achse sein. Und klar, die beginnt im Tor bei Van der Voort, dann brauchst du halt einen Anker in der Viererkette. Das ist jetzt gerade Orban und es war Lukeba auch, ne? Aber der wird ja wahrscheinlich den Verein verlassen, weil ein Transfer braucht RB ja, einen großen Transfer jedes Jahr, um die Einnahmen zu generieren, auch für das Financial Fair Play, ne? um auch wieder genügend Sponsoren Gelder bekommen zu können, und dann brauchst halt immer noch aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten mindestens einen großen Transfer, also eine Abgabe.
Und der würde ja mit ungefähr 90 Millionen, was man so an Marktwert da kolportiert, schon wahrscheinlich diese Vorgaben dann erfüllen. Also mehr müsste dann auch nicht abgegeben werden.
Ja, plus die Leihspieler. Ne? Wir haben ja noch Gerd Reuter, Arthur Vermeeren, Elmas, die da so rumschwirren. Die sind aber ja eh vom Hof, ne? Mit denen plant keiner mehr. Die sollen nur noch Geld einspielen. Openda ist ja schon verkauft, der war ja verliehen mit Kaufpflicht. Den hat Juventus Turin ja kaufen müssen, auch wenn er da keine gute Rolle gespielt hat. Insofern würde das genügen, richtig. Und Diomande könnte dann bleiben. Es sei denn, da kommt jetzt irgendwie ein unmoralisches Angebot, wo RB jetzt wirtschaftlich schwach werden würde, aber eigentlich ist das Ziel, ihn aufgrund der seiner sportlichen Entwicklung, aber auch der für RB, für den Club zu halten.
Wer auch nicht mehr da sein wird in der neuen Saison, Xaver Schlager, einer, der auch diese Führungsrolle einnehmen konnte, aber auch nicht immer zeigen konnte, dass er es kann, weil er sehr oft verletzt war. Der hat jetzt aber gegen St. Pauli nochmal gezeigt, was Leipzig dann wahrscheinlich an ihm vermissen wird. Wie schwer ist dieser Abgang aus deiner Sicht, vor allem wenn man dann eben guckt mit Orban, diese Führungsperson, so noch mehr solche Typen einfach in der Mannschaft zu haben?
Ja, genau, war schon wichtig. Also ich fand ihn noch wichtiger, und unter Rose damals, da hatte er eine noch zentrale Rolle. Jetzt hast du es angesprochen. Er war lange verletzt, hat den ersten Teil der Saison gebraucht, um überhaupt wieder reinzufinden. Und ist schon, also war eben auch so ein Achsenspieler, ne, von dem wir gesprochen haben. Aber ich denke, mit Reitz hat RB da einen ganz guten Ersatz. Und wenn es ist schade, dass Schlager geht, aber es ist auch okay, wenn ein Spieler mit 26, 27 Jahren nochmal sagt, ich will nochmal was anderes sehen als RB Leipzig. Ne? Ich habe vielleicht die Chance, in die Premier League zu gehen. Insofern ist tragisch, aber jetzt kein Riesenverlust. Ne? Also das kriegt man, glaube ich, kompensiert mit dem Spieler wie Reitz. Ist das ganz gut gelungen.
Der ja im Grunde symptomatisch für die neue Transferstrategie der Leipziger dann eben auch steht. Du hattest sie vorhin kurz umrissen. Also nicht mehr wirklich fertige Spieler zu kaufen, sondern welche mit Entwicklungspotenzial, die dann einen relativ niedrigen Millionenbetrag dann kosten. Rocco Reitz mit etwas mehr als 20 Millionen hat er wohl zu Buche geschlagen. Aber das ist dann auch schon fast das Limit, was ein Spieler mittlerweile dann bei RB Leipzig, der neu kommt, kosten darf. Ist das dieses Limit, klar, aus der Not irgendwo geboren, weil man das Financial Fair Play einhalten muss, weil man im letzten Jahr keine europäischen Einnahmen hatte? Aber ist das etwas, was vielleicht dem mittelfristigen Ziel, eben dieses Champions League-Niveau wieder zu bekommen, dann auch im Wege stehen kann, weil der Markt ja sich auch verändert hat, sogar in den letzten 12 Monaten nochmal?
Ja, natürlich. Könnte man jetzt sagen, du musst irgendwann, um da so eine Größe zu erreichen und auch so eine Schwere als Club, brauchst du halt auch mal teurere Transfers, aber jetzt in der aktuellen Situation, habe ich ja vorhin schon gesagt, finde ich es genau richtig, weil du, also auch aufgrund sozusagen dieser Erzählung, was RB ausmacht, ne, aufgrund dieser Aufstiegsgeschichten, hast du halt eine ganz andere Situation, wenn du jemanden holst, vielleicht für 20 Millionen, der dann eben die Chance hat, seinen Marktwert noch beträchtlich zu steigern. Außerdem kommt natürlich noch dazu, das muss dann halt auch charakterlich passen. Ne? Oft ist es ja so, dass dann die Jungs, die richtig teuer sind, die kommen dann auch mit einer gewissen Star-Attitüde, ja. So war es zumindest beispielsweise bei Xavi Simons dann im zweiten Jahr, als er da wieder zurückkam, wurde auch von RB selber so propagiert. Ne? Da wurde ein riesen Bohai gemacht um den noch sehr jungen Spieler und dann hat er irgendwann die Bodenhaftung verloren. Also insofern geht das vielleicht auch damit einher, dass man möglicherweise da charakterlich es einen Tick einfacher hat, wenn so ein Spieler keine 60 Millionen kostet und so als so ein Star über dem Rest schwebt. Und man sieht das ja, also auch diese Spieler auf diesem Level, wenn du halt gut hinguckst im Scouting, können ja dann ganz schnell Marktwerte bis 100 Millionen erreichen. Das ist RB ja immer wieder gelungen in den letzten Jahren. Und insofern finde ich jetzt nicht unbedingt, dass man da gezwungen ist, solche Riesentransfers zu machen, sondern du kannst, indem du diese Jungs auch mal hältst, vielleicht ein Jahr länger, als das früher war, in bestimmten Phasen der Kaderplanung, kannst du auch mal mit dieser Strategie ganz vorne landen. Mhm. Aber da muss natürlich dann alles zusammenpassen und das wird dir jedes Jahr möglich sein, weil irgendwann hast du ja auch wieder Aufbauphasen wie jetzt aktuell. Ne? Aber wenn es gelingt, so eine gewisse Achse, die wir vorhin besprochen haben, länger zu halten. Und das hat ja bei RB auch in den vergangenen Jahren geklappt. Viele Spieler sind ja sogar 10, wie jetzt Gulaschi, Orban und so weiter, Josef Paulsen, die waren ja sogar über die ganze Dekade da. Ne? Und wenn es jetzt wieder mit Leuten wie Reitz, vielleicht Ultra Ogo, Gruda, wenn das gelingt, die stabil dabei zu halten und da drumherum immer wieder auch junge Spieler einzubauen, dann kann das ganz tragfähig sein.
Wenn man dann eben diesen Weg weiter fortsetzt, wie gefährlich siehst du denn das Problem Hybris, dass jetzt eben, auch wenn, lass mal die ersten Wochen der neuen Saison dann wieder erfolgreich verlaufen, lass mal den Start in die Champions League-Saison dann auch tatsächlich glücken. Wie geerdet ist man dann mittlerweile dann auch auf den Positionen, die für solche Zielvorgaben dann verantwortlich sind, auch bei RB Leipzig? Ich meine, Jürgen Klopp, der wird es sicherlich einordnen können, aber er ist ja nicht alleine.
Ja, ja, also ich denke bei RB Leipzig selbst im Club, ne, es ist da auch aufgrund der Personalie oder der handelnden Personen mit Marcel Schäfer, Ole Werner, da hat man da schon eine ganz gute Bodenhaftung, ne? Auch der Johann Plenge, einer der Geschäftsführer, die neue CEO Tatjana Henny, die machen da jetzt nicht den Eindruck, dass die jetzt einer Hybris verfallen. Ich sehe da eher das Problem sozusagen eine Etage drüber im Red Bull-Kosmos, wo es dann doch immer sehr, sehr schnell eben auf der Minslav-Ebene, wo es dann ja sehr, sehr schnell darum geht, man will wieder aufschließen zu den Top-Clubs Europas und so. Das ist ja auch alles in Ordnung, ein hehres Ziel, aber man sollte dabei eben, haben wir vorhin schon gesagt, so Stück für Stück vorgehen und ich denke, also du sprichst Jürgen Klopp an, der hat da, könnte ich mir vorstellen, eine ganz wichtige Scharnierrolle, dass er das auch für das globale Red Bull-Team auch einordnet, ne? Weil er selber hat all das erlebt mit Borussia Dortmund, mit Liverpool, wie man sozusagen diesen Aufbau einigermaßen organisch macht und dieses Wachstum und da versucht jetzt keine Riesensprünge zu machen. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass zum Beispiel so ein Typ wie Klopp sich stark dafür einsetzt, dass ein Trainer wie Werner auch bleibt. Es war ja selber mit seiner Idee, ihn zu holen.
Jetzt hattest du Tatjana Henny schon angesprochen, die Geschäftsführerin. Die spricht ja jetzt, vor wenigen Tagen ist das erst passiert, sogar schon wieder über eine Stadionerweiterung. Also ist das ein logischer nächster Wachstumsschritt oder ist das schon wieder ein Zeichen dafür, was du eben angesprochen hast, dass die Ebene da oben dann vielleicht schon wieder Druck macht und dass da wieder was Neues kommt? Weil wir wissen alle, dass die Arena in Leipzig auch nicht immer voll ist, hat Frau Henny auch selber gesagt. Also wenn Bayern Dortmund kommt, ja, aber gegen Hoffenheim tun wir uns schon schwer. Muss da nicht auch dann erst noch vielleicht dieser Schritt auch noch kommen, dass dann auch gegen Hoffenheim das Stadion voll ist, bevor man dann nochmal wieder weiterdenkt, weil das ja auch schon wieder der Gedanke ist, oh, wenn wir weit in der Champions League kommen, dann und dann
bist du wieder dabei. Stimmt. Also das war ganz witzig. Ich war bei der Veranstaltung, das war am Montag im Sächsischen Landtag, da hat RB so einen parlamentarischen Abend gemacht, zusammen, also Ministerpräsident Kretschmer war da, Tatjana Henny als CEO und dann fragte der Sachsens Ministerpräsident, übernahm dann mal so die Rolle des Fragestellers und fragte sie, ist denn das Stadion in Leipzig möglicherweise irgendwann mal zu klein? Und da hat sie sich so ein bisschen locken lassen und hat gesagt, so es könnte, wir wollen es zu klein machen. Ne, war ja erstmal ihre Aussage. Heißt also, es wird jetzt im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr da keine Erweiterung geben. RB hat ja das Stadion erst umgebaut und aufgestockt auf 47.800, glaube ich gerade. Mhm. Und das ist aber mal so eine Vision zu formulieren für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Wir wollen uns weiter etablieren. Wir wollen dauerhaft Fans erreichen und nicht nur gegen Bayern, Dortmund und die Champions League Spiele, sondern eben konstant voll das Stadion ausverkaufen, auch gegen andere Clubs in der Liga, dann also diese Fanbasis so zu erweitern. Und dann, wenn das Stadion dann irgendwann aus allen Nähten platzt, dann wollen wir es auch, könnten wir es auch größer machen. Diese Pläne gibt's ja schon. Das war damals schon in der Erwägung, das auf 53.000 zu erweitern zum Beispiel, dann wären es nochmal 5.000 mehr. Also aktuell, nächste Saison ist RB, glaube ich, erstmal auf dem Weg, das Stadion noch mehr auszulasten, dauerhaft auszuverkaufen und auch nicht nur auszuverkaufen, sondern eben auch die Leute bewegen, dann zu den Spielen zu gehen, die vielleicht eine Dauerkarte haben. Ne? Stichwort hier No-Show, das hat RB auch ganz gut in den Griff bekommen, muss man sagen. Das waren mal 14%. Das ist schon viel, ne? Derer, die ein Ticket haben, aber dann nicht erschienen sind im Schnitt. Und jetzt inzwischen ist das auf 8% gesunken, diese No-Show-Rate. Und ja, also das Ralf Rangnick war ja auch ein Visionär, ne? Der hat, erinnere ich mich, 2012, erste Pressekonferenz, hat er da gestanden, das Stadion geguckt und hat gesagt, also dieses Stadion, das wird irgendwann zu klein für uns sein. Damals war RB noch Regionalliga. Das ist dann wirklich so eingetreten, das Stadion musste erweitert werden und wenn es dann irgendwann mal vielleicht in 10 Jahren so kommt, dass das Stadion nochmal erweitert wird oder vielleicht auch in 5, dann wäre das ja okay, aber es ist jetzt keine kurzfristige Sache und das würde ich Tatjana Henny jetzt, weil die ist noch neu dabei, ne, das würde ich ihr jetzt mal noch als Kritikpunkt oder Hybris anlasten, sondern ist in dieser Gesprächssituation so entstanden.
Aber dazu müsste dann natürlich auch das Umfeld dann noch ein bisschen mehr in Richtung Leipzig dann auch bewegt werden, das Fanumfeld, das Fußballpotenzial, was ja jedenfalls da ist. Nur da ist ja auch Konkurrenz. Schafft es RB aus deiner Sicht in diesem Zeitraum dann auch beliebter zu werden im eigenen Hinterland?
Ist fraglich, ne? wie es gelingt. Aktuell sehe ich das eher so, dass auch viel sozusagen bei großen Spielen kommen halt viele Fans auch aus dem Umland. Ne? Die wollen halt alle mal Bundesliga sehen. Das ist ja eben so ein verwaister Fleck eigentlich gewesen, bevor RB Leipzig kam. Ne? Es gibt da kein Bundesliga-Erst- oder Erstligisten weit und breit. Wenn wir jetzt mal Union vielleicht ausnehmen, aber sonst ist es ja schwierig in der Region und da kommen halt viele Leute auch aus Sachsen-Anhalt, aus Thüringen, aus Brandenburg, ne, und wollen mal Bundesliga und Champions League Fußball sehen. Aber so diese eigentliche Fanbase in der Stadt, im direkten Umland, muss RB schon noch weiter stärken. Also ich sehe das auch gerade bei jungen Leuten, da ist es halt einfach wenig, sagen wir mal, angesagt, zu RB Leipzig zu gehen. So als 15-, 16-Jähriger hast du halt eigentlich mehr Entfaltungsmöglichkeiten, wenn du Regionalliga Fan bist bei Chemie oder bei Lok, ne, dann da kann man halt viel direkter mitwirken. Es ist mehr erlaubt, das ist mehr so Abenteuerspielplatz. Bei RB ist dann doch eben immer alles sehr reglementiert und ja, so Geschichten wie Pyro und so weiter, ne? Sind ja junge Leute, irgendwie, es hat eine gewisse Anziehungskraft auf junge Leute. Das kommt bei RB ja nie vor. Nur auswärts, ne? Aber im eigenen Stadion ist es ja noch nie vorgekommen, was ja auch okay ist. Es soll ja eher ein Familienpublikum auch anziehen. Aber ja, das ist eine Aufgabe, da sozusagen so eine echte Fanbase weiterhin aufzubauen in der Stadt. Und da, um das eben auch dauerhaft zu schaffen, gegen Wolfsburg, Hoffenheim und so weiter, das Stadion auch dann voll zu machen, wenn der Gegner keine Fans zieht oder so attraktiv wirkt.
Es geht natürlich am besten dann durch Erfolg, das ist klar. Und den kriegt man nur mit guten Spielern, die sie dann entwickeln wollen. Gruder, hattest du vorhin noch angesprochen. Das wäre ja vor einem, zwei Jahren wahrscheinlich ein No-Brainer gewesen, den dann auch zu verpflichten. Jetzt sind aber diese 30 Millionen, die für ihn dann wohl aufgerufen werden, auch noch zu viel. Ist das Pokerei oder sagt man am Ende, naja gut, für den zahlen wir das dann auch nochmal? Denn ich meine, seine Quote bei Leipzig ist ja gut und er hat die Mannschaft ja nach vorne gebracht.
Ja, ich glaube, da gibt es ganz klar den Willen. Also seine Verabschiedung ist ja abgesagt worden. Ne? Er sollte eigentlich verabschiedet werden, genau wie Kostja Nedeljkovic und auch ein Leihspieler und Xaver Schlager, der ja geht. Und das wurde extra abgesagt, weil man ihn auch dauerhaft weiter bei RB sieht. Er selber will bei RB Leipzig bleiben. Und wenn wir jetzt über, sagen wir mal, den Maximaltransferwert von 25 Millionen reden und die aufgerufene Summe liegt bei 30, dann ist das jetzt noch so ein kleiner Poker, da wird man sich am Ende irgendwo einigen mit Boni etc., um das dann zu rechtfertigen, aber da gibt es, glaube ich, kein Vertun, das der Transfer, den wollen eigentlich alle und ich glaube, das wird passieren relativ zügig.
Und dafür würden natürlich weitere Einnahmen dann in der neuen Saison in der Champions League helfen, das am Ende auch nachträglich noch zu rechtfertigen. Die neue Saison wahrscheinlich dann also mehr als eine normale Champions League-Saison für RB Leipzig. Was wird denn für diesen Club in einem Jahr wichtiger gewesen sein, dass RB wieder Champions League gespielt hat oder dass der Club diesem neuen, alten Weg dann auch tatsächlich treu geblieben ist, um darüber noch hinausgehen zu können?
Ja, also strategisch ist sozusagen dieser Punkt, dieser Ausgangspunkt vielleicht noch wichtiger, ne? Dass man sagt, wir besinnen uns wieder auf die Wurzeln, was die ganze Strategie angeht, als auch was den Fußball angeht, ne? Also dieser Red Bull-Fußball, dieses Pressing-Gegen-Pressing-Spiel, auch wenn jetzt Ole Werner da auch ganz neue Facetten im Kreativspiel, im Ballbesitzspiel reingebracht hat, aber trotzdem ist ja immer die Basis des RB-Fußballs halt die Balleroberung, das hohe Pressing und darauf hat man sich wieder besonnen und selbst wenn jetzt die Champions League in diesem Jahr noch nicht geklappt hätte, ne, wenn es jetzt nur Euroleague oder Conference League geworden wäre, dann wäre das zwar jetzt eine große Enttäuschung gewesen, dann hätte man sich aber meiner Meinung nach trotzdem auf den richtigen Weg befunden und hätte das dann möglicherweise im Jahr darauf klar gemacht. Aber natürlich ist jetzt diese Champions League, hat man richtig gemerkt, wie auch alle Beteiligten, wie Marcel Schäfer zum Beispiel im Gespräch dann nach dem Spiel, wie er aufgeatmet hat, weil das verschafft dem Club jetzt eine ganz andere Beinfreiheit. Ne? Der kann ganz anders agieren jetzt auf dem Transfermarkt, eben mit diesen 60 bis 80 Millionen, die es ja durch die Champions League dann je nach Abschneiden werden für RB. Also aber noch ein Tick wichtiger vielleicht ist, oder beziehungsweise ja auch die Ursache dafür, ist sozusagen diese Kurskorrektur, würde ich sagen.
Jetzt hast du eben gesagt, du wärst dann noch zufrieden gewesen, auch mit der Europa League, weil ja auch Anfang der Saison mal gesagt wurde, naja, so 2 Jahre Entwicklung werden wir brauchen. Das hatte Oliver Minzlaff damals noch gesagt. Dann hat er es zur Winterpause aber gesagt, hat das auf ein Jahr reduziert. Also im Club hätte man das dann wahrscheinlich schon wieder anders gesehen und dann wieder diesen Druck gemacht, was du eben meintest, ne? Von der oberen Etage.
Auf jeden Fall, wenn das jetzt schiefgegangen wäre, ne, da wäre wieder sozusagen die große Ursachenforschung losgegangen. Aber ja, am Ende reden wir dann über 3 Punkte oder sowas. Ne? Das ist dann mal ein Sieg, der mit dieser Mannschaft im Umbruch auch locker hätte mal flöten gehen können. Ne? Also da gab es Spiele, die waren vielleicht auch ein bisschen glücklich am Ende mit 3 Punkten. Insofern hätte aus meiner Sicht hätte es nichts sozusagen am richtigen Weg geändert, sozusagen hätte sich da nichts geändert, aber aus Clubsicht wäre diese verpasste Champions League schon als Niederlage eingeordnet worden, dann hätte es ganz anders gerappelt jetzt dann wieder in der Sommerpause.
Dann hätte man vielleicht wieder alles über den Haufen geschmissen. Vielleicht ist das ja dann die eigentliche Herausforderung für Leipzig in der nächsten Saison, erfolgreich zu bleiben, ohne wieder alles gleich verändern zu wollen. Uli, ich danke dir, dass du da warst heute im FIFA-Pitch-Podcast.
Ja, hat Spaß gemacht, danke.
FIFA-Pitch, der Fußball-Podcast.